D-Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Hans-Jürgen Bartsch zieht sich heute dezent zurück. Wir haben viel Stoff diesmal im Hörsaal. Zuerst spricht der Physiker Professor Markus Donat von der Universität Münster, danach der Theologe Professor Samuel Vollenweider. Ihr Thema: Gott, Mensch, Universum. Anschließend senden wir auch noch Ausschnitte aus einem Streitgespräch der beiden, die am Exzellenzcluster Religion und Politik zu Gast waren. Das Cluster und die Evangelisch-Theologische Fakultät an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster haben am 6. Mai 2014 über Weltbilder aus naturwissenschaftlicher und religiöser Sicht disputiert. Beides sei nicht unvereinbar, hieß es an dem Abend, auch wenn die Fachrichtungen eine unterschiedliche Sprache sprechen. Danach finde die Physik Antworten auf das Wie der Welt, nicht aber auf das Warum. Der Experimentalphysiker Markus Donat von der Uni Münster erinnert daran, dass sich einst die Naturwissenschaften und die Theologie sehr viel näher standen als heute.
Physik, Sie erinnern sich, das Lieblingsfach in der Schule. Chemie ist, wenn es raucht und stinkt, Physik, wenn der Versuch misslingt. Manchmal werde ich gefragt, was machen Sie beruflich? Ich bin Physiker. Interessant sind dann die Reaktionen. Eine Variante, kurze, peinliche Stille, dann wird schnell das Thema gewechselt. Eine andere, oh, das ist aber ein schwieriger Beruf. Und wieder andere betonen, Physik, das war schon immer mein schlechtestes Schulfach. Und der Tonfall dieser Aussage klingt so, als ob sich das Gegenüber damit fast ein wenig brüstet. Warum eigentlich ist es gesellschaftlich akzeptiert, in Physik schlecht zu sein? Die Physik, von griechisch Physi, Natur, Physikos, natürlich, untersucht die grundlegenden Phänomene in der Natur. Die Messbereiche umfassen unvorstellbare Dimensionen, von den kleinsten Bausteinen der Materie bis hin zu den Weiten des Weltalls. Unsere alltäglichen Erfahrungen bewegen sich im Bereich so von etwa einem Meter. Auf der anderen Seite der Größenskala beschreibt die Physik Galaxien, die eine Ausdehnung von 100.000 Lichtjahren haben. Ein Lichtjahr ist die Entfernung, die das Licht in einem Jahr zurücklegt. Das sind 10 hoch 15 Meter. Unvorstellbare Dimensionen. Ähnliches könnte ich Ihnen von der Zeit berichten, von ultrakurzen Abläufen in Atomen bis hin zu geologischen Zeiträumen in Sternen. Der Kosmologe Stephen Hawking sagt, die Geschichte des menschlichen Denkens ist der Versuch, das Universum zu verstehen. Albert Einstein ging noch einen Schritt weiter, wenn er sagte, ich möchte wissen, wie Gott die Welt geschaffen hat. Ich bin nicht interessiert an diesem oder jenem Phänomen, am Spektrum dieses oder jenes Elements. Ich möchte seine Gedanken wissen. Der Rest sind Details. Der Physiker fragt und fragt und fragt und er hinterfragt. Er möchte das, was er sieht, oder besser gesagt, was er messend erfasst, also was er mit seinen Messinstrumenten erfasst, zuordnen, einordnen, in Beziehung zueinander bringen, verstehen. Und er findet Struktur in seinen Beobachtungen. Und genau das brachte Einstein zum Staunen. Er sagte, das Unverständlichste am Universum ist seine Verständlichkeit. Warum können wir überhaupt etwas verstehen von den Naturerscheinungen? Gott, Mensch, Universum, das ist das Thema heute Abend. Ich habe zwei Thesen aufgestellt, die ich im Folgenden näher erläutern möchte. These 1: Im Rahmen der Physik erarbeitet sich der Mensch sicheres Wissen über das Universum, nicht über Gott. Also die drei Begriffe des Themas sind in dieser These drin. Physiker stellen Fragen, aber wie bekommen sie Antworten? Ich habe Ihnen einen kleinen Versuch mitgebracht. Sie sehen hier drei Röhren, von denen ich zunächst nur zwei benutzen werde. Eine dieser Röhren ist durchsichtig, die andere ist undurchsichtig. Ich werde nun eine Kugel durch diese Röhren fallen lassen. Also zum Beispiel, hier habe ich hier eine Kugel und durch die Glasröhre, zack, da kommt sie unten an. Das ist nun wirklich nichts Aufregendes. Die Kugel fällt nach unten als Folge der Massenanziehung zwischen Erde und Kugel. Ich könnte die Kugel auch neben der Röhre fallen lassen und das Ergebnis wäre das gleiche. Nun lasse ich die Kugel durch die undurchsichtige Röhre fallen. Wo steckt sie? Wo bleibt sie? Wir können warten, warten und warten. Jetzt, da ist sie. Ein überraschendes Ergebnis. Die Fallzeit ist ungleich länger. Das ist die Beobachtung. Was ist aber die Erklärung? Hypothese: Die Kugel fällt langsamer, weil sie weiß, dass sie nicht gesehen wird. Das ist eine mögliche Hypothese. Ich kann diese Hypothese testen, indem ich oben reinschaue, während die Kugel fällt, und ich kann Ihnen versichern, die fällt genauso langsam, auch wenn ich zuschaue, wenn die Kugel gesehen wird. Also die Hypothese ist widerlegt. Nebenbei bemerkt, die Annahme, dass die Kugel etwas von ihrer Umgebung wahrnimmt, enthält weitere Annahmen über die Kugel, die sich auch leicht widerlegen ließen. Nächste Annahme: Das Phänomen hat nichts mit durchsichtig und undurchsichtig zu tun, sondern mit dem Material der Kugel und oder dem Material der Röhren. Die Kugel ist aus Metall. Nun nehme ich eine Kugel aus Kunststoff und ich lasse diese Kugel aus Kunststoff durch die durchsichtige Röhre fallen. Da unten ist sie angekommen. Ich lasse sie durch die undurchsichtige Röhre fallen. Ups, sie kommt genauso schnell. Also kein Unterschied. Diese Kugel wird nicht abgebremst durch die Röhre. Es zeigt sich also, dass die Kugel durch beide Röhren gleich schnell fällt. Aber da ist ja auch noch das Material der Röhren. Die eine Röhre besteht aus Glas und die andere aus Metall. Was ist nun der Grund dafür, dass die Metallkugel durch das Metallrohr abgebremst wird? Hypothese: Die Metallröhre ist vielleicht etwas enger oder die Metallkugel ist etwas dicker, sodass die dann eben so ein bisschen reibt und stecken bleibt oder so, also langsamer da durchfällt. Aber ich kann Ihnen versichern, der hat genügend Platz, sie sind genau gleich groß, der Durchmesser der Röhre ist gleich. Auch diese Hypothese ist leicht widerlegt. Was ist es dann? Ich nehme eine zweite Metallkugel und lasse sie durch die Metallröhre fallen. Und die fällt genauso schnell durch die Metallröhre wie die Kugel aus Kunststoff. Überraschung, sie wird nicht abgebremst. Was unterscheidet nun die beiden Metallkugeln, die äußerlich gleich aussehen? Die Kugel, die nicht abgebremst wird, besteht aus unmagnetischem Edelstahl. Die andere ist magnetisch. Ah, werden Sie sagen, natürlich, nächste Hypothese. Die Röhre ist auch magnetisch und dann wird die angezogen, das bremst das ab. Stimmt aber nicht, auch widerlegt, denn die Röhre ist aus Kupfer. Und Kupfer ist bekanntlicherweise unmagnetisch. Warum wird die magnetische Kugel beim Fallen durch das unmagnetische Metallrohr abgebremst? Ich möchte Sie jetzt aber nicht langweilen mit weiteren Hypothesen. Ich wollte Ihnen nur veranschaulichen, wie physikalische Forschung funktioniert, wie wir uns in der Physik sicheres Wissen erarbeiten. Am Anfang steht die Beobachtung, das Phänomen. Wir machen Experimente, wir ordnen die Ergebnisse einander zu, wir stellen Verknüpfungen her, wir suchen nach Gesetzmäßigkeiten, wir stellen Hypothesen auf, wir suchen nach einer qualitativen Beschreibung. Und diese Hypothese wird dann wiederum durch andere, durch neue Experimente getestet. Und ein Postulat dabei ist: Diese Tests sollen beliebig wiederholbar sein und ortsunabhängig zum selben Ergebnis führen. Wenn wir dann eine tragfähige Hypothese haben, entwickeln wir eine Theorie. Das ist eine quantitative Beschreibung, also mehr als eine nur qualitative. Und die formulieren wir dann in der Sprache der Mathematik. Und wenn diese Theorie allen Experimenten standhält, haben wir ein Modell der Wirklichkeit entwickelt, eine Beschreibung des beobachteten Phänomens. Der durch seine Lehrbuchreihe bekannte theoretische Physiker Wolfgang Neuting sagte: Ein physikalisches Modell ist eine Art Karikatur der Wirklichkeit. Eine Karikatur beschreibt die wesentlichen Kennzeichen, zum Beispiel einer Person, mit wenigen Strichen. Die Physiker suchen nach dem einfachsten Modell, das mit den Daten und mit den Beobachtungen übereinstimmt. Und wenn wir ein solches Modell gefunden haben, dann sagen wir, wir haben das Phänomen erklärt oder verstanden. Gott als Parameter für Unerklärliches kommt bei uns nicht vor. Nicht so, dass wir uns ein paar Formeln hinschreiben und dann kommt, then a miracle occurs, dann geschieht ein Wunder. Da sagt nämlich dann der Kollege, du solltest hier bei dem Punkt 2 etwas expliziter sein. Der Weg der Naturwissenschaften ist ein iterativer, nicht abgeschlossener Prozess mit dem Ziel einer widerspruchsfreien und mit allen Beobachtungen und Experimenten verträglichen Beschreibung der Vorgänge in der Natur. Stephen Hawking sagt, jede physikalische Theorie ist insofern vorläufig, als sie nur eine Hypothese darstellt. Man kann sie nie beweisen. Wie häufig auch immer die Ergebnisse von Experimenten mit einer Theorie übereinstimmen, man kann nie sicher sein, dass das Ergebnis nicht beim nächsten Mal der Theorie widersprechen wird. Dagegen ist eine Theorie widerlegt, wenn man nur eine einzige Beobachtung findet, die nicht mit den aus ihr abgeleiteten Vorhersagen übereinstimmt. Somit ist der Stand des Wissens charakterisiert durch die wahrscheinlichste Theorie bei gegebenem Vorwissen. Und die Qualität des Vorwissens ist bestimmt durch die Anzahl und die Art der Experimente, durch die Auswahl der Untersuchungen. Professor Zöllner, Mediziner und Politiker in unterschiedlichen Funktionen, formuliert es so: Wissenschaft ist das Einzige, das sicheres Wissen ermöglicht, im Bewusstsein der Begrenztheit der Methode und der Subjektivität der Fragestellung. Die Naturwissenschaft beschreibt Vorgänge in der Natur, sie macht keine Aussagen über Gott, sondern, ja sofern nicht Gott, lediglich ein Synonym für die Gesamtheit der Naturgesetze darstellt. Die Naturwissenschaft beschreibt das Beobachtbare, sie gibt Antworten auf das Wie, sie erklärt Zusammenhänge, aber sie kann keine Antworten auf die Fragen nach dem Warum oder dem Wozu geben. Warum die Masse der Elementarteilchen so ist und nicht anders, warum die Naturkonstanten den Wert haben, den sie haben, wissen wir nicht. Und bei nicht wiederholbaren Vorgängen in der Vergangenheit sind wir auf Extrapolationen angewiesen, die auf heutigen Messungen basieren. Je weniger Vorwissen vorhanden ist, umso lückenhafter ist der Stand des Wissens. Von daher ist es auch verständlich, dass unser Wissen über den Ursprung des Universums unvollständiger und unsicherer ist, als zum Beispiel unser Wissen über die Materialeigenschaften von Metallen. Apropos Metalle, wie war das jetzt mit unserem Experiment? Warum wurde jetzt die magnetische Kugel beim Fallen durch das Kupferrohr abgebremst? Die magnetische Kugel ist von einem magnetischen Feld umgeben. Das Kupferrohr ist elektrisch leitend. Um die Beobachtung des Abbremsens verstehen zu können, benötigen wir nun ein paar Kenntnisse aus dem Bereich des Elektromagnetismus. Das Induktionsgesetz, vielleicht so ganz dunkel noch aus der Schulzeit, besagt, dass ein zeitlich veränderlicher magnetischer Fluss in einem elektrisch leitenden Material eine elektrische Spannung induziert. Die fallende magnetische Kugel verursacht ein zeitlich veränderliches magnetisches Feld im Kupferrohr. Und die dadurch induzierte Spannung führt im Kupferrohr zu einem Stromfluss. Und mit Stromfluss ist wiederum ein Magnetfeld verbunden. Und dieses Magnetfeld ist nach der Lenzschen Regel dem erregenden Feld entgegengesetzt. Und dadurch wird die Kugel dann abgebremst. Durch das Magnetfeld, das die fallende Kugel erzeugt durch den Strom, den sie induziert in dem Kupferrohr. Kurz gesagt, ich habe Ihnen gerade das Prinzip der Wirbelstrombremse erklärt. Wie können wir diese Hypothese testen? Nun, dafür habe ich die dritte Röhre. Wenn es wirklich so ist, dann kann ich ja vielleicht, wenn ich den elektrischen Strom störe, nämlich diese dritte Röhre, die hat einen Schlitz in der Mitte, die ist also aufgeschnitten. Wenn ich die magnetische Kugel dadurch fallen lasse, müsste sie also schneller fallen als durch das geschlossene Rohr. Und das Experiment können wir machen. Es fällt los. Da ist die Kugel. Das ist deutlich schneller als los. Jetzt ist sie da. Okay. So. Also, der Versuch bestätigt die Hypothese. So viel zu meiner ersten These. Im Rahmen der Physik erarbeitet sich der Mensch sicheres Wissen über das Universum, nicht über Gott. These 2. Ich habe nur zwei Thesen, also zur Beruhigung. Im Konflikt zwischen Physik und Theologie führen zwei Ansätze in die Sackgasse. A. Glaubst du noch oder denkst du schon? Und B. Wer denkt, muss glauben. Durch die Jahrhunderte zieht sich ein Konflikt zwischen Naturwissenschaft und Theologie, der bis heute anhält. Naturwissenschaftler stellen Fragen und sie finden bisweilen Antworten, die den Widerspruch von Theologen hervorrufen. Das ist ein Konfliktfeld. Ein anderes tut sich auf, wenn Naturwissenschaftler Fragen stellen, die über das hinausgehen, was sie messend erfassen können. Sie stellen Fragen nach dem Warum und haben doch kein Instrumentarium zu deren Beantwortung. Von daher ist es nicht verwunderlich, dass sie zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Der Zoologe Richard Dawkins sagt: Seit je machen sich Menschen Gedanken über den Sinn des Lebens. Das Leben hat keinen tiefen Sinn, als den Fortbestand der Erbsubstanz zu sichern. In einem Universum von Elektronen und selbstsüchtigen Genen, blinden physikalischen Kräften und genetischen Replikationen wird wird es manchen gut gehen und manchen schlecht. Darin ist kein Sinn und keine Gerechtigkeit zu finden. Das Universum stellt sich für uns gerade so dar, wie es sein müsste, wenn im Tiefsten weder Gestaltung noch Zweck, weder Gut noch Böse, nichts außer unbarmherziger Gleichgültigkeit ist. Die DNA kümmert sich nicht und sie weiß von nichts. Sie ist einfach da und wir tanzen nach ihrer Pfeife. Albert Einstein hingegen sagte, jedem tiefen Naturforscher muss eine Art religiösen Gefühls naheliegen, weil er sich nicht vorzustellen vermag, dass die ungemein feinen Zusammenhänge, die er erschaut, von ihm zum ersten Mal gedacht werden. Und William Phillips, Nobelpreisträger für Physik von 1997, schreibt in der Danksagung seines Nobelpreisvortrages: Ich danke Gott dafür, dass er uns eine so wunderbare und faszinierende Welt zur Verfügung stellt, um sie zu erforschen, dass er mir das Vergnügen geschenkt hat, einige neue Dinge über sie zu lernen und dass er es mir ermöglicht hat, dies in Gemeinschaft mit so guten Freunden und Kollegen zu tun. Gegensätze in der Bewertung prallen aufeinander. Wer hat recht? Dawkins, Einstein, Phillips? Haben diese Naturwissenschaftler sich überhaupt wissenschaftlich geäußert? Oder haben sie die Grenzen der Naturwissenschaft überschritten? Wie gesagt, ich beobachte zwei gegensätzliche Denkansätze im Konfliktfeld Naturwissenschaft und Theologie, die aus meiner Sicht beide in die Sackgasse führen. Glaubst du noch oder denkst du schon? Kürzlich kam ein Student zu mir in die mündliche Prüfung. Auf seinem T-Shirt stand dieser Satz in großen Buchstaben. Glaubst du noch oder denkst du schon? Wird Gott durch die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse überflüssig? Ich erinnere mich noch an eine Umfrage in Münster vor einigen Jahren. Und die Fragestellung lautete, brauchen wir noch einen Gott? Die Antwort war von einer Person, nein. Mit der Wissenschaft können wir so viele Fragen beantworten, die früher unbeantwortbar waren. Darum wurde Gott geschaffen, um so Fragen zu klären. Viele Naturerscheinungen, denken wir an Blitz und Donner, Erdbeben und Vulkanausbrüche, die früher als übernatürliches Geschehen angesehen wurden, sind durch die Naturwissenschaften natürlich erklärbar geworden. Die Erfahrung, dass bisher Unerklärtes, für das man Gott verantwortlich machte, durch die Naturwissenschaften erklärbar wurde, führte zu einem Gottesbild, in dem Gott eine Art Lückenbüßer spielt. Gott ist zuständig für Dinge, die wir noch nicht erklären können. Ist dieser Denkansatz tragfähig? Aus meiner Sicht basiert er auf einer sehr eingeschränkten Gottesvorstellung. Vor einiger Zeit fand sich im Time Magazine ein Artikel zum Thema Wissenschaft, Gott und Mensch. Und darin heißt es, durch neue Entdeckungen in Physik, Kosmologie und Biologie wird das Universum sowohl erklärbarer als auch verblüffender. Bedeutet dies, dass religiöser Glaube dadurch untergraben wird oder wird er dadurch bestätigt? Die Idee, dass es etwas geben könnte jenseits der wahrnehmbaren Welt, das der naturwissenschaftlichen Erforschung unzugänglich ist, wurde von vielen als Relikt einer romantischen Ära angesehen. Die Zeit, in der man meinte, dass sich kein Geheimnis der wissenschaftlichen Erforschung entziehen könne, geht nun aber zu Ende. Wenn wir eingestehen, dass wir nicht hinter den Vorhang schielen können, wie können wir dann sicher sein, dass nichts dahinter ist? Soweit das Zitat. Stephen Hawking schreibt in seinem Buch Eine kurze Geschichte der Zeit, beim Urknall und in anderen Singularitäten, so die Theorie, büßen alle Gesetze ihre Geltung ein, sodass es immer noch in Gottes Belieben stünde, zu wählen, was geschehen ist und wie alles begonnen hat. Wir haben schon gehört, die kosmologischen Modelle gehen zurück bis auf einen Anfangszustand, den sogenannten Urknall, aus dem sich Raum und Zeit entwickelten. Deshalb sind Fragen wie, was war vor dem Urknall oder was ist außerhalb des Universums, falsch gestellt, weil sie sich auf etwas außerhalb von Raum und Zeit beziehen. Und hier greifen unsere naturwissenschaftlichen Methoden nicht. Hier ist keine naturwissenschaftliche Aussage möglich. Der Denkansatz, glaubst du noch oder denkst du schon, greift zu kurz. Die Erkenntnisse der Naturwissenschaften sind faszinierend und weitreichend, aber die Begrenztheit der Methoden zwingt zu demütiger Zurückhaltung in Fragen, die über das Instrumentarium der Naturwissenschaften hinausgehen. Den zweiten Denkansatz, wer denkt, muss glauben, fand ich in einem Titel eines christlichen Buches. Glaube hört nicht auf, wenn das Denken beginnt, sondern Denken führt zwangsläufig zum Glauben an Gott. Im Umkehrschluss hieße das ja, wer nicht glaubt, denkt noch nicht richtig. Aus dieser Aussage spricht eine ganz schöne Portion Hybris von religiöser Seite. Wer nur richtig denkt, muss zum Glauben kommen, muss Gott erkennen. Ist das richtig? Sind alle Wissenschaftler, die nicht an Gott glauben, damit keine richtigen Denker? Während der erste Denkansatz zu kurz greift, greift der zweite in unzulässiger Weise zu weit. Solch eine Sichtweise wird den Naturwissenschaften nicht gerecht. Und ich denke, auch nicht der Theologie. Solch eine Sichtweise benutzt die Naturwissenschaften, um religiöse Aussagen wissenschaftlich oder pseudowissenschaftlich zu stützen. Nicht selten werden dann andere naturwissenschaftliche Erkenntnisse von denselben Vertretern dieser Sichtweise verteufelt, wenn sie nicht in das religiöse Bild passen. Intelligent Design ist aus meiner Sicht ein Beispiel dieser Denkweise. Intelligent Design sucht explizit nach einem übernatürlichen Designer und ist daher keine naturwissenschaftliche Theorie. Andererseits, mit naturwissenschaftlichen Argumenten kann die Vermutung von ID, dass ein Designer hinter dem Universum steht, nicht ausgeschlossen werden. Und wie ist es mit der Feinabstimmung der Naturkonstanten? Die Naturkonstanten enthalten nach heutigem Wissensstand einige grundlegende Konstanten, die sich nicht aus Theorien ableiten lassen. Stephen Hawking sagt, bemerkenswert ist, dass die Werte dieser Zahlen sehr fein darauf abgestimmt zu sein scheinen, dass sie die Entwicklung von Leben ermöglichen. Führt hier nicht Denken direkt zum Glauben? Hawking fährt fort, dies kann man entweder als Beweis für den göttlichen Ursprung der Schöpfung und der Naturgesetze werten oder als Beleg für das starke anthropische Prinzip. Danach ist unser Universum nur eines von Milliarden Multiversen mit jeweils statistisch anderen Zahlenwerten für Naturkonstanten. Und in unserem Universum sind die Zahlenwerte eben zufällig so, dass wir existieren können. Eine Hypothese, die wissenschaftlich nicht zu falsifizieren ist und damit im strengen Sinn außerhalb der Wissenschaft anzusiedeln ist. Hypothese Gott oder Hypothese Multiversen, beide überschreiten die Grenzen der Naturwissenschaften. Deshalb meine zweite These, im Konflikt zwischen Physik und Theologie führen diese beiden Ansätze in die Sackgasse. Einmal glaubst du noch oder denkst du schon oder wer denkt, muss glauben. Die Frage nach Gott können die Naturwissenschaften nicht beantworten, weder positiv noch negativ. Harald Lesch bemerkte einmal treffend, dass wir wissenschaftlich gesehen stets nur Innenarchitektur betreiben. Wir können mit den Methoden der Naturwissenschaften per Definitionen nur Natürliches beschreiben. Aber das ziemlich erfolgreich.
Soweit der Physiker Professor Donath aus Münster. Ihm erwiderte Samuel Vollenweider, der seit dem Jahr 2000 Lehrstuhlinhaber für die neutestamentliche Wissenschaft an der Universität Zürich ist. Wenn man behauptet, Denken und Glauben müssten sich ausschließen, dann führt das laut Vollenweider in eine Sackgasse.
Frühes Universum, Kosmologie, der Ursprung der Welt, Fundamente der Welt, vom Ende der Welt, Themen, die von Haus aus zur Theologie gehören. Zugleich sind es aber Themen, die von Haus aus auch zur Physik gehören. Der Grund liegt darin, dass die Physik ein theologisches Erbe hat. In der Antike waren Physik und Theologie Nachbarn, teilweise sogar identisch. Das betrifft besonders die Kosmologie, mit der wir uns heute beschäftigen wollen. Wenn man sich heute, wo diese Nachbarn mittlerweile weit entfernt wohnen, wenn man sich heute mit dem Verhältnis von Physik und Theologie beschäftigt, tut sich eine Vielzahl von Möglichkeiten auf. In Anlehnung an den Physiker und Theologen Barber lassen sich vier Grundmodelle unterscheiden. Konflikt, also Gegensatz, Unvereinbarkeit, Stichwort Galilei. Unabhängigkeit, Kontaktlosigkeit, heute der Normalfall. Dritte Möglichkeit, Integration, gegebenenfalls in Form einer Supertheorie. Das war in Antike und Mittelalter Standard. Und schließlich Dialog, das, was wir heute Abend versuchen. Beim dialogischen Grenzverkehr dieser beiden Wissenschaftsbereiche muss man sich zweierlei klar machen. Das eine, Physik und Theologie sind Disziplinenbündel mit vielen Einzelfächern, mit jeweils spezifischen Kulturen. Das andere, Physik und Theologie sind, wie gesagt, längst nicht mehr Nachbarn. Philosophie und speziell Wissenschaftstheorie bilden sozusagen Korridore, Passerellen, die für einen geordneten Grenzverkehr sorgen. All das überspringen wir heute Abend mutwillig. Bitte machen Sie sich dabei klar, Sie haben zwei Fachvertreter vor sich, deren Fächer nochmals recht weit auseinanderliegen. Wir repräsentieren nicht die für dieses Thema direkt zuständigen Fachbereiche. Nicht Astrophysik gegenüber systematischer Theologie, sondern Experimentalphysik gegenüber religionsgeschichtlich-exegetischer Theologie. Im Folgenden orientiere ich mich an dieser Typologie locker, beschreibe assoziativ in vier Variationen einige Kontaktflächen. Erster Teil, Kontaktlosigkeit. Der Ausgangspunkt unter neuzeitlichen Bedingungen muss die Differenz von Physik und Theologie sein. Das mag für viele von Ihnen enttäuschend sein, aber wir stehen vor einem tiefen Grabenbruch zwischen den Naturwissenschaften, den Geistes- und Kulturwissenschaften. Es gibt Kontaktflächen, es gibt Konvergenzen, Divergenzen, aber das Fundament ist zunächst eine eklatante Verschiedenheit. Methoden, Sprachen, Wissenschaftskulturen, ganz generell die Funktion des jeweiligen Wissens. All das ist äußerst verschieden. Wir haben das sehr holzschnittartig in Anlehnung an den Philosophen Mittelstraß formulieren will. Theologie und Geisteswissenschaften überhaupt arbeiten mit Orientierungswissen, also mit Wissen, das lebensweltlich grundlegende Orientierungen offeriert. Physik und Naturwissenschaften erzeugen demgegenüber Formen des Verfügungswissens, praktisch handhabbares Wissen, das an Kontrollierbarkeit interessiert ist. Das Orientierungswissen setzt auf Reflexion, das Verfügungswissen auf das Experiment. In der Antike hat man unterschieden zwischen Weisheit, Sophia, Theoria und Handwerkskompetenz, Techne. Und da kommt das Wort Technik. Von daher ergibt sich, Physik und Theologie stellen ganz verschiedene Fragen und sie geben ganz verschiedene Antworten. Sie basieren auf verschiedenen Sprachen, sowohl in ihrer Semantik wie in ihrer Grammatik. Wenn sich diese beiden Wissenschaften miteinander verständigen, muss also erhebliche Übersetzungsarbeit geleistet werden. Sonst ist das Missverständnis vorprogrammiert. Am Begriff Chaos kann man das sehr schön zeigen, wie das völlig verschieden verstanden wird. Und das Resultat, wenn man das nicht bedenkt, ist dann wirklich Chaos. Übertragen wir das auf den Bereich der Kosmologie. Physikalische und theologische Kosmologie stellen ganz verschiedene Antworten auf ganz verschiedene Fragen dar. Prominentes Beispiel: der US-amerikanische Konflikt zwischen dem biblischen Schöpfungsbericht und der Evolutionstheorie. Aus dieser Sicht ist das ein Schattenboxen. Die Evolutionstheorie, ich erlaube mir den Singular, ist ein Modellbündel, das zahlreiche Einzelbeobachtungen zu einem größeren Hypothesenkomplex synthetisiert. Die Plausibilität dieser Dachtheorie wird durch Experiment und Simulation in hochspezialisierten Labors erzeugt. Zugespitzt, Falsifikation von Hypothesen, Modellen durch Präparation und Testen. Kollege Donat hat die Bedeutung des Experiments herausgestellt. Anders der Schöpfungsbericht am Anfang der Bibel. Er gehört in den weiten Bereich der Ursprungsmythen. Mythen und mit ihnen verbundene Riten zielen auf lebensweltliche Orientierung. Plausibilität gewinnen solche Wirklichkeitskonstruktionen dadurch, dass sie sich in Lebensvollzügen bewähren, als wahr erweisen. Zugespitzt, Verifikation durch kulturell vermittelte Erfahrung. Wieder holzschnittartig formuliert, man schaut durch ganz verschiedene Brillen auf die Welt und bekommt ganz verschiedene Bilder zu Gesicht. Man kann beide Brillen tragen, aber nie gleichzeitig. Oder man trägt nur eine oder gar keine. Ein Physiker kann gute Forschung treiben und zugleich ein guter Christ sein. Oder er kann nur Forscher sein. Und ein frommer Christ muss sich nicht für die Folgen von Newton und Darwin interessieren. Und viele moderne Zeitgenossen scheren sich um beides nicht, weder um die Bibel noch um die Evolution. So weit, so gut. Zweiter Teil, Reibungsflächen und Irritationen. Mit der genannten Unterscheidung zwei Gestalten des Wissens stößt man schnell an Grenzen. Schauen wir wieder auf die Kosmologie in der Perspektive der beiden Wissenschaftsverbünde. Wir sprachen vorher von verschiedenen Sprachen mit verschiedenen Semantiken und Grammatiken. Im Fall der Physik ist mein Eindruck der, dass die Sprache der Physik gar nicht eine gesprochene Sprache ist, sondern die Mathematik. Deshalb spielt es keine Rolle, welcher Sprachgemeinschaft ein Forscher angehört. Das tönt immer etwa gleich. Das Entscheidende ist der mathematische Formalismus. Was geschieht nun, das ist meine Frage, was geschieht nun, wenn die Formeln transponiert werden in die vorfindlichen Sprachen mit ihrer Vieldeutigkeit und ihrem Bildcharakter, ihrer Metaphorizität? Was geschieht, wenn eine umfassende Theorie sprachlich entworfen wird? Die Physik ist damit, ob sie es will oder nicht, im Gravitationsfeld dessen, was seit alters als Orientierungswissen verhandelt wird. Das heißt, Urknalltheorie, Chaostheorie, Evolutionstheorie sind an sich Antworten auf Fragen, die sie nicht selber gestellt haben, wenn sie nun in den Rang von Orientierungswissen einrücken, wenn sie zu Weltbildern werden. Das kann bedeuten, dass sie für Fragen des Normativen relevant werden oder jedenfalls so behandelt werden. Und damit ergeben sich Spannungen zu älteren, orientierungsbildenden Konzeptionen. Umgekehrt auf der Seite der Theologie. So wie Mythen generell lebensweltliche Erfahrungen abbilden, haben Ursprungsmythen auch den Charakter von frühen Wissenschaftsformen. Der biblische Schöpfungsbericht arbeitet mit avancierten, altorientalischen, speziellen babylonischen Formen kosmologischen Wissens. Im Neuen Testament und im frühen Christentum sieht man, wie die frühen Christen ihre Botschaft im Medium antiker kosmologischer Modelle artikulieren. Damit sind potenzielle Konfliktfelder im Blick, wenn man sich heute an älteren, vorneuzeitlichen oder aber an neuzeitlichen Weltbildern orientiert, macht das einen ganz großen Unterschied und spielt in zahlreiche aktuelle Debatten hinein. Man muss gar nicht Fundamentalist sein, um sich doch an viel älteren Weltbildern zu orientieren. Und das hat dann Folgen. Wie bewegt man sich in solchen Spannungsfeldern? Die Antwort ist deuten, übersetzen, interpretieren. Für die alten Ursprungsmythen und Weltbilder ist es trivial. Will man sie verstehen, will man sie nicht einfach entsorgen, dann bedürfen sie der Interpretation. Bei den neuen Weltbildern muss man es deutlicher machen. Indem naturwissenschaftliche Modelle auf die Ebene des Orientierungswissens gelangen, nehmen sie selber Weltdeutungen vor oder sie rufen nach Deutungen. Und deshalb jetzt mein dritter Teil, Hermeneutik. Statt der Integration, die im Ansatz einen maximalistischen Anspruch erhebt, empfiehlt sich viel bescheidener, sich zu begnügen mit der Hermeneutik. Das heißt, wir konzentrieren uns auf reflektierte Deutungsverfahren. Ich muss mich jetzt auf die Theologie beschränken. Zunächst ein Vorspiel dazu. Ich setze mich mit der Frage von Kollege Donat auseinander, wie die Theologie überhaupt zu ihrem Wissen gelangt. Wieder ganz holzschnittartig. Soweit die Theologie historisch bzw. philologisch arbeitet, dann operiert sie wie jede andere historische, philologische Wissenschaft. Sie hat es mit Phänomenen zu tun, die sie nicht auf dem Weg des Experiments bearbeiten kann. Sie kann aber Wahrscheinlichkeiten bemessen, erwägen. Ich klammere die Frage auch, wie weit Wahrscheinlichkeiten auch in der Naturwissenschaft das Entscheidende sind. Dass es Jesus als Person gegeben hat, ist wahrscheinlicher als die gegenteilige Behauptung. Dass die Evangelien authentische Jesusüberlieferungen neben anderem transportieren, ist auch wahrscheinlicher als die gegenteilige Behauptung, aber der Wahrscheinlichkeitsgrad ist schon geringer. Und so weiter. Mit Wahrscheinlichkeitsurteilen gelangt die Theologie zu Rekonstruktionen. Bereits hier greifen schon interpretative Verfahren. Historische Rekonstruktion ist immer auch Interpretation, wieder in ganz verschiedenen Graden. Einen weiteren Schritt geht die Theologie dann, wenn sie nicht mehr nur rekonstruiert und darin interpretiert, sondern wenn sie normative Positionsbezüge vornimmt. Sie sagt dann nicht einfach nur, was der Fall war, sondern was der Fall ist oder sein soll. Sie stellt dann die Wahrheitsfrage. Wie kommt sie zu Antworten? Einfache Auskunft. Sie rekurriert nicht auf besondere, auf normalem Weg nicht zugängliche Wissensquellen, etwa verborgene Offenbarungen, das war in der Antike anders, sondern Theologie rekurriert, jedenfalls soweit sie christlich ist, auf vorhandene Glaubensüberzeugungen von Menschen. Sie versucht, Glaubensüberzeugungen von Christenmenschen rational zu bearbeiten. Rational heißt auch immer kritisch zu bearbeiten. Diese Glaubensüberzeugungen selber entstehen in einer komplexen Wechselwirkung von individuellen und kollektiven Erfahrungen, einerseits mit der Welt, andererseits mit der Schrift der Bibel. Die Theologie tut also nichts anderes, als diese Glaubensüberzeugungen mithilfe von rationalen Verfahren zu interpretieren und dies im Blick auf die gegenwärtige, vergangene Welt sowie im Blick auf die Bibel. Wir kommen jetzt, suchen den Weg zur Kosmologie. Wir beginnen bei den religiösen Erfahrungen von Christenmenschen. In der Begegnung mit Gottes Wort erfahren sie an sich selber so etwas wie eine neue Schöpfung. Sie erfahren eine transzendente Dimension der Wirklichkeit mit der Folge, dass sie sich selber neu wahrnehmen. Eine elementare Erfahrung der Neuschöpfung, Welt um sich herum, sich selber mit neuen Augen zu sehen. Wir können das in der Begegnung mit göttlicher Kreativität mit einem Bibelwort hier illustrieren. Wenn jemand in Christus ist, dann ist das neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Diese Erfahrung von Neuschöpfung führt zu einer bestimmten Glaubensüberzeugung, Gott als Schöpfer. Und sie wird ihrerseits nun extrapoliert in die umfassenden Dimensionen des Ganzen, in die Dimensionen von Raum und Zeit der ganzen Schöpfung. Biblische Aussagen von der Schöpfung dokumentieren diese Extrapolation dessen, was im Nahraum erfahren wird, rettende, das Wirken Gottes, in einem umfassenden Horizont. Aus diesem Grund sind viele biblische Schöpfungstexte hymnischer und preisender Art. Es kommt zum Wiedererkennen Gottes in den denkbar weiten Dimensionen von Raum und Zeit und das wieder mit Rückwirkungen auf die Erfahrung im Nahraum. Extrapolation geschieht aber nie ins Leere hinaus, sondern in Form einer Rekonfiguration von vorhandenem, vorgegebenem Weltwissen, etwa von vorgegebenen Kosmologien. Juden und Christen artikulieren ihren Glauben an Gott, den sie im Nahraum als schöpferische Kraft erfahren, im Horizont ihrer jeweiligen zeitgenössischen Weltbilder und Kosmologien. Und dabei setzen sie markante Akzente, die potenziell die überkommenen Weltbilder variieren oder sogar umbrechen. Im alten Israel spielte die offene Zeit plötzlich eine viel fundamentalere Rolle als in den Kosmologien der Nachbarvölker. In Genesis 1 ist das etwa erkennbar an der Zählung der Schöpfungstage. Oder die weltbeherrschenden Schicksalsmächte werden depotenziert. In Genesis 1 werden die Gestirne zu Lampen degradiert. Im Christushymnus des Kolosserbriefs werden die Weltelemente dem kosmischen Christus subordiniert. Was wir also in der Bibel beobachten, ist eine vieldimensionale Beanspruchung der überkommenen, umfassenden Kosmologien für den Gott Israels, Schöpfer und Vollender von Himmel und Erde. Das gilt im Alten Testament für die altorientalischen Weltschöpfungsmythen, weil Israel selber Teil des alten Orients ist. Und es gilt im Neuen Testament für die hellenistischen und apokalyptischen Weltbilder, weil die Christen an der globalen antiken Mittelmeerkultur teilhaben. In der kaiserzeitlichen Antike bildet sich nun die christliche Theologie heraus, die selber die griechische Philosophie beerbt. Die Theologie hat sich damit aber an die Metaphysik gebunden. Deshalb rückt sie in Spätantike und Mittelalter in eine zentrale Stellung. Kosmologie und Physik sind zur Magd der metaphysischen Theologie geworden, die anderen Wissenschaften sind ihr zugeordnet. Mit den Umbrüchen, die schließlich zur Moderne führten, hat die Theologie diese Zentralposition geräumt, teilweise aus eigenem Willen, teilweise unfreiwillig. Sie hat sich größtenteils auf den Nahbereich, die Menschenwelt, zurückgezogen und die Naturbeschreibung den sich emanzipierenden Naturwissenschaften überlassen. Kontaktlosigkeit und Unabhängigkeit, die wir anfangs konstatiert haben, ist die Folge. Letzter Teil, sehr kurz. Staunen und Neugier. Die Theologie muss nicht bei ihrer Selbstbeschränkung bleiben, auf den Nahbereich, Subjektivität. Vielfach tut sie es auch nicht. Sie kann sich von den beiden Hauptaffekten, die die Physik bewegen, anregen lassen. Staunen und Neugier. Sie muss dabei eine Regel immer im Blick haben, die sie davor schützt, wieder zur Metaphysik zu werden, nämlich das Gewahrsein ihrer eigenen geschöpflichen Position, von woher sie denkt und spricht, also statt einer Zentralperspektive eine partikulare Perspektive einzunehmen. Was die Theologie dann versuchen kann, ist ungefähr das, was sie in den biblischen Schöpfungstexten beobachtet und beschreibt, das Extrapolieren von Glaubensüberzeugungen in Dimensionen des Kosmischen auf die Ebene der Kosmologie. Extrapolieren heißt nicht nur projizieren, sondern auch in Wechselwirkung mit vorhandenem Wissen bringen und aufs eigene Kerngeschäft zurückzubeziehen, also keine Einbahnstraße. Ich will das an der Gotteslehre ganz kurz verdeutlichen. Drei Punkte. Die heute ungefähr bekannten Dimensionen von Raum und Zeit steigern das Bewusstsein für Gottes Größe und Erhabenheit. Die Erde, ihre Bewohner rücken vom Zentrum an den Rand. Dies stellt die Theologie vor eine enorme Herausforderung, weil sie das eigentlich meistens anders gesehen hat. Sie hat aber die Werkzeuge, diese Problemstellung zu bearbeiten. Die zweite, nun eine Gegenbewegung. Die heute bekannten Wissensbestände über die Evolution machen es plausibel, dass Gottes Wirken in der Welt viel mit Trial and Error zu tun hat. Das entspricht durchaus einer biblischen Linie. In Genesis 2 probiert Gott vieles aus, um für Adam ein Partnerwesen zu erschaffen. Die Evangelien erzählen eine Gottesgeschichte als Geschichte eines Dramas in Jerusalem, die im Lesevorgang durchaus offen ist. Das Dritte, Kosmogenese und Biogenese zeigen das unablässige Entstehen von Neuem. Die Theologie kann versuchen, diese Dynamik auf dem Weg der Analogie in ein Verhältnis zu bringen zu klassischen biblischen Themen, zur Creatio Continua, zur unaufhörlichen Welterhaltung Gottes und zur endzeitlichen Neuschöpfung, die sich laut dem Neuen Testament bereits in der alten Welt vollzieht. Ich will drei Fragen an die Physik stellen und damit schließen. Wie reflektiert die Physik den Sachverhalt, dass sie ihre Gegenstände immer erst auf dem Weg der Präparation, der Ausblendung gewinnt? Wie geht zweitens die Physik um mit der sich ständig begleitenden Versuchung, auf eine Theory of Everything zu zielen, das heißt bei dem Physiker TOE? Und schließlich, wie verhält sich die Physik zur öffentlichen Erwartung, dass sie selber Orientierungswissen offerieren soll? Wie geht sie um mit ihrer sozialen Verantwortung, die ihr aufgrund ihres Wissenserwerbs zuwächst? Stichwort Atomtechnologie.
Professor Vollenweider aus Zürich. Er und Markus Donat, der Physiker, haben sich anschließend noch etwas über Gott-Mensch-Universum in Münster unterhalten. Solange unsere Sendung noch dauert, solange hören wir noch zu. Professor Donat beginnt mit seinen Gedanken zu der angesprochenen Theorie, die alles umfasse.
Die Theory of Everything, die Theorie für alles. Vielleicht verstehe ich auch die Frage nicht ganz richtig, denn das sehe ich nicht als Versuchung, sondern das ist ja gerade das Interessante oder das Schöne in der Physik, dass man zunächst verschiedene Teilgebiete bearbeitet. Wenn ich zum Beispiel an Elektrostatik denke und an Magnetismus und dann merkt, die beiden haben was miteinander zu tun und dann eine gemeinsame Theorie für Elektromagnetismus entwickelt. Oder wenn man zuerst die Mechanik eben hat mit ihren Gesetzen und dann merkt, aha, irgendwie die Theorie passt jetzt nicht, wenn die Geschwindigkeiten größer werden, also dann ist es nur noch ein Teilgebiet, also entwickelt man eine größere Theorie, spezielle Relativitätstheorie, wo die normale Mechanik dann nur noch ein Teilgebiet ist. Und das Ziel, wenn man so merkt, dass doch verschiedene Teilgebiete so langsam man unter einem Dach sehen kann, das ist eine Faszination und ja, Versuchung klingt jetzt vielleicht negativ, vielleicht ist es eine positive Versuchung, dass man einfach vieles eben in einem einfachen Bild verstehen will und sich oftmals dann eben wundert, dass es wirklich gelingt. Und das ist ja gerade auch die, ich meine, die Mathematiker haben das noch mehr, die Ästhetik, die dann manchmal in einer Formel, wo man dann eben vieles in einer Formel beschreiben kann. Aber an der Stelle habe ich einen Widerspruch zu dem, was Sie gesagt haben. Und zwar haben Sie gesagt, dass wir uns in der Physik, ich pointiere mal ein bisschen jetzt, ja, dass wir uns quasi auf die Sprache der Mathematik zurückziehen und damit was verloren geht. Und das ist so ein typisches Vorurteil, dass die Physik eine Formelwissenschaft sei. Und ich versuche meinen Studenten gerade beizubringen, dass das falsch ist. Wenn ich eine Formel habe und die nicht erklären kann, dann habe ich gar nichts verstanden. Die Formel ist lediglich, also wenn ich das in die Sprache der Mathematik bringe, ist es lediglich die quantitative Fassung dessen, was ich aber mit Worten beschreiben kann und was ich verstanden habe an Zusammenhängen. Also was ich qualitativ beschreiben kann, fasse ich dann in eine Sprache der Mathematik, um es quantitativ dann auch eben zu beschreiben. Aber das sehe ich nicht an, als ob das Ziel ist, die Formel zu haben, sondern das Ziel ist, es zu verstehen. Und ich finde, gerade in der Schule wird häufig Wert gelegt, gerade wenn ich an meine Kinder denke, die dann ein gewisses Themengebiet bearbeiten müssen und dann haben sie meinetwegen fünf Formeln und dann kommt eine Aufgabe und dann schauen sie nur, wie können sie die Formeln anwenden. Darum geht es eigentlich in der Physik nicht, so sehe ich das jedenfalls, eigentlich keine Formelwissenschaft, sondern wir wollen das verstehen und die Zusammenhänge. Und wenn sich dann mehrere Gebiete unter einem Dach zusammenfinden, dann ist das eine besondere Freude. Und so verstehe ich auch die Theorie von allem oder von Theory of Everything, nicht den Wunsch, dass wir alles erklären wollen, sondern alles, was wir beobachten können, was wir messen können. Also wenn wir darüber hinausgehen, natürlich, dann wäre das wieder Grenzüberschreitung. Also alles im Sinne von alles auch außerhalb dessen, was wir messbar erfassen können, dann wäre es eine Grenzüberschreitung. Und dann stimme ich zu.
Dass Versuchung einen sozusagen theologischen Aspekt hat, das liegt auf der Hand, das ist seit den Worten der Schlange im Paradies ist das evident. Und natürlich, wenn ich als Theologe von der Theory of Everything höre, dann habe ich genau den Eindruck, dass hier eine Totaltheorie entworfen wird, in der sozusagen all das, was wir an Phänomenen kennen und erfahren, sozusagen in dieser Theorie abgebildet und damit eben auch reduziert wird. Und da ist natürlich Protest angesagt, auch im Bewusstsein dessen, dass die Theologie selber natürlich mit dieser Versuchung zu viel wissen zu wollen. Das gehört zu ihrem hauseigenen Geschäft, dass sie ihre eigenen Grenzen immer wieder reflektieren muss. Und das kam sicher von daher. Aber es ist klar, dass wenn man natürlich mit dem Ursprung des Universums beschäftigt ist, dass natürlich solche umfassenden Theorien sich anbieten. Herr Donath hat natürlich sehr deutlich jetzt die Grenzen dessen, was die Physik kann und was sie nicht kann, sehr deutlich das begrenzt. Und diese Selbstbegrenzung, die ist weise und die ist natürlich auch für die Theologie ganz wichtig. Aber im Einzelnen, wo man die Grenzen wirklich zieht, das ist dann die Frage. Wenn ich jetzt von dieser Erfahrung von Neuschöpfung ausgehe und sehe, wie in der Physik das Interesse für diese Prozesse, in denen sich neue Ordnungen etablieren, in denen es zu Neuem kommt, etwa in der Bildung von Sonnen oder das Interesse, das die Physik an diesen Dingen gewonnen hat, auch an der Bedeutung, die die Zeit, die Thermodynamik für die Bildung von Strukturen hat, dann ist das für mich als Theologen interessant, weil ich mich frage, was gibt es da für eine Beziehung zwischen dem theologischen Reden vom Neuwerden und dem, was die Physiker und Biologen in ihren Forschungen nun beobachten und beschreiben. Identifizieren darf man die Dinge natürlich nicht, aber auf dem Weg der Analogisierung, denke ich, es zeigt sich eine ganz andere Welt, als es noch die Physik, die klassische Physik vielleicht gezeigt hat, wo doch die Dinge viel statischer wahrgenommen wurden.
Was soll ich zu sagen? Weltbild aus einem Guss. Also ich wurde gerade erinnert an einen Satz eines Kollegen von mir, der sagte, die Antworten, die wir gewinnen aus den Erforschungen in den Naturwissenschaften, die steigen linear und die Fragen, die sich neu daraus ergeben, die steigen exponentiell. Also es ist ja nicht so, dass wir ans Ende kämen mit unseren Fragen. Und wenn man bedenkt, dass der Max Planck sich an der Uni gemeldet hat und wollte Physik studieren und dann wurde ihm gesagt, wie Physik? Das weiß man doch jetzt alles, das ist doch bekannt. Ja? Was gibt es da noch zu forschen? Und das war vor der Quantentheorie. Und gerade die Ergebnisse der Quantentheorie, die man ja noch heute diskutiert, was bedeutet das, dass ich nur Wahrscheinlichkeitsaussagen habe? Gibt es vielleicht doch noch verborgene Parameter? Ich meine, die Quantentheorie hat sich jetzt seit 100 Jahren gehalten als die Theorie zur Beschreibung des Mikrokosmos. Aber ich weiß nicht, wie das in 100 Jahren aussieht. Wenn wir jetzt in 100 Jahren hier sitzen würden, vielleicht wären wir so weit von heute entfernt, wie wir jetzt entfernt sind von einer Diskussion vor 100 Jahren. Also auch da gibt es noch so viel Neues und Offenes und manchmal auch Unbestimmteres.
Und damit endet der Hörsaal vom Exzellenzcluster Religion und Politik in Münster. Diskutiert und gesprochen miteinander haben zwei Professoren, ein Physiker, Professor Markus Donath, und ein evangelischer Theologe, Professor Samuel Vollenweider.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.